Morgen zusammen. Ganz am Anfang möchte ich sagen, Gott gehört dir und unser Leben in Ewigkeit. Amen. Genau. Wir befinden uns ja schon wieder kurz vor dem Ende vom ersten Monat. Es ist einfach verrückt, wie die Zeit säckelt. Gerade gestern habe ich das Gefühl, ich habe immer noch auf der Strasse gesehen, am Singen von der Top 4. Und dann haben wir Weihnachten gehabt und jetzt ist es schon wieder. Ja, jetzt sind wir schon wieder voll in der Planung für Kindermusical-Woche. Es geht einfach rasant schnell. Die Zeit ist etwas Illusorisches, es ist etwas Trügerisches. Oder? Die Wahrnehmung verändert sich je nachdem, wie man tickt. Oder ob man jemand ist, der eher in die Zukunft schaut, oder ob man ist, der eher in der Vergangenheit lebt. So unterscheidet sich dann die Wahrnehmung. Aus Alter oder der routinierte Blick, den man vielleicht dann aufs Leben hat, verändert die eigene Wahrnehmung. Und zudem kommt dann noch der Zeitgeist, der auch wieder etwas zur Wahrnehmung ändert. Das ist vielleicht ein bisschen ein philosophischer Start in die Predigt. Aber gerne, wenn wir ein Thema suchen für die Bibel, tauchen wir ja in die Bibel rein. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das auch weiterhin so bleibt, weil dort sind Worte vom ewigen Leben. Heute möchte ich euch etwas erzählen, was mein Herz bewegt hat. Ich habe ein richtiges Ziehen gespürt und probiere das heute so gut wie möglich mit euch zu teilen. Und der ausschlaggebende Grund ist mein Blick auf die Zeit gesehen. Und zwar auf die heutige Zeit. Keine Angst, die Bibel kommt nicht zu kurz. Nein, ich möchte gerade eine Frage zu der Bibel stellen. Ihr dürft sie gerne für euch selber beantworten. Es werden ein paar Fragen kommen heute. Was ist denn die Relevanz vom Wort Gottes in unserem Leben, wenn wir sie nicht verinnerlichen und sie uns nicht so verändern, dass wir in der heutigen Zeit bestehen? Ich möchte die Zeit, wo wir heute drin leben, ansprechen und warum Gottes Wort konkrete Veränderung in uns bewirken soll. Es könnte ein bisschen herausfordernd werden. Und ich bitte euch, das als Gelegenheit zu brauchen, um euch selber zu hinterfragen. Am besten mit Gott zusammen. Darum schnallt euch an. So schlimm wird es nicht. Die heutige Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit nicht mehr relevant ist. Vielleicht in der Wissenschaft. Da werden immer wieder die Gründe für Sachen gesucht, da wird Wahrheit gesucht. Aber sonst, in so vielen Fällen, hat sie keine Relevanz mehr. Nur noch dann, wenn sie in meinen Kram passt. Punktuell, aus egozentrischen Gründen. Sachen werden sogar als Wahrheit verkauft, was schlichtweg einfach nicht sind. Wir sind an einem Punkt von einer Arroganz angekommen, die mich immer wieder schüttelt. Ich stand über der Wahrheit. Oder besser gesagt, meine Wahrheit ist Wahrheit. Die Werte haben wir schon seit einem Zeitchen von Bord geworfen. Und aus den eigenen Fehlern tun wir anscheinend auch nicht wirklich lernen. Der Antisemitismus ist am Wachsen wie gestört. Die Leute spielen wieder mit dem Kommunismus. Ausbeutung, Kontrolle, Unterdrückung, Verfolgung. Gottesfurcht haben wir ersetzt mit dem Glauben an die Krise der Mutter Natur und dass wir dort etwas kontrollieren können. Und ans Hochhalten vom Individualismus. Und das auf so einem Niveau. Weder in ideologischer oder physischer Weise werden Grenzen berücksichtigt. Die Kinder werden nicht geschützt. Nein, sie werden die Ideologien geopfert. Wir leben in einer Zeit von der Empörung und von der Antidiskriminierung. Sogar dann, wenn aus der Sicht der Welt der nicht zu diskriminierende Schandtaten begangen hat. Dürfen wir nicht diskriminieren dann. Die Antidiskriminierung gilt in der heutigen Zeit natürlich immer wie weniger für Christen. In scheinbar christlichen Ländern sind wir schon so weit, dass nicht einfach nur der Name Jesus in der Öffentlichkeit nicht mehr gern gehört wird, sondern dass du sogar bestraft werden kannst fürs Beten in der Öffentlichkeit. Wir leben in einer Zeit, wo es morgen nicht garantiert ist. Zurzeit vielleicht noch weniger als vor 40 Jahren. Vielleicht sogar länger. Ich weiß es nicht, bin nicht dabei gewesen. Morgen könnte es knallen. Und ich schwätze nicht allein von Grönland. Aber allgemein von Entscheidungen von Macht in dieser Welt, die in eine Knechtschaft führt. Und zwar nicht die von Jesus Christus, sondern im Gegenteil. Irgendwie erinnert mich die Zeit, in der wir drin sind, an die Zeit von Noah. Und zwar schon länger. Ja, und was ist jetzt, wenn es wirklich knallt? Was ist jetzt, wenn die Flut kommt? Was heißt das für uns? Sind wir ready? Silas, du bist ein richtiger Doomsday-Prediger. Ein Weltuntergangsprediger, habe ich mir in der Vorbereitung gedacht. Und wisst ihr was? Ja, heute bin ich das. Aber wir vergessen, dass der Weltuntergang in unserem Fall eine unterschiedliche Bedeutung hat wie für die Welt. Wir lesen doch mal 1. Mose 6, 5 bis 22. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen, 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, eine Elle hoch, ganz oben an der Arche. Sollst du sie ringsherum herstellen und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen. Unter dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit ihr. Und vor allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein. Von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allen sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise dienen. Und Noah machte es so, er machte alles genauso, wie es ihm Gott geboten hatte. Warum ist das Bild so wichtig? In einer Zeit, in einer Welt, wo niemand das Gericht von Gott erwartet hat, sondern jeder so gelebt hat, wie er es wollte. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Hat der Noah nach dem Wort von Gott gehandelt und hat im Trockenen eine Arche gebaut. Versteht ihr? Er hält sich in einer Welt, in so einer Welt an Gottes Wort. Er hat noch keine Bibel gehabt. Er hat noch keinen Überblick gehabt über den Weg, wo Gott mit seinem Volk gegangen ist. Er hat nicht die 10 Gebote gehabt. Aber er hat Furcht vor dem Herrn gehabt und hat mit ihm gelebt. Nach bestem Wissen und Gewissen. Das Denken der Menschen in der damaligen Zeit ist seinem Handeln gegenübergestellt gewesen. Das hat nicht gepasst. Wahrscheinlich hat er sogar Spott erhalten. Und es war sicher nicht einfach gewesen. Aber der Noah hat den Kurs gehalten. Und nicht einfach nur ein paar Tage. Das hat eine Zeit gedauert. Er hat mit 500 seine Söhne gezeugt. Ungefähr. Und die Flut ist gekommen, als er 600 Jahre alt war. Also irgendwie in diesem Zeitraum dazwischen hat er diesen Auftrag gekriegt und hat die Arche gebaut. Er hat auf Gottes Wort und auf die aus dem Wort kommende Rettung vertraut, ohne dass er den Regen schon gesehen hat. Und was dann passiert ist, ich glaube, das wissen wir alle. Gott hat die Himmelsfluten aufgetan und alles Leben, das nicht in der Arche war, ist in der Regenflut gestorben. Und Gott hat den Menschen aufgrund von seinem bösen Herz gerichtet. Zwei Perspektiven können wir für mich für heute aus dieser Geschichte führen. Ich denke nicht, dass die heutige Zeit, wo vielleicht die Spannung ein bisschen zu brechen droht, das finale Gericht von Gott wird sein. Aber wir können uns das Bild von Noah, die Geschichte von Noah zum Vorbild nehmen, in einer Zeit, wo eben grosse Spannungen herrschen und wo die Macht von dieser Welt sich langsam gegen uns drehen. Wir können den Kurs halten. Gott vertrauen und in der Beziehung zu ihm, in seinem Wort, in seinem Wesen Zuflucht finden, wie in einer Arche. Viele von uns in der Schweiz, der Gedanke ist uns fern, dass eine Flut könnte kommen. Und wenn, dann ignorieren wir so einen Gedanken doch lieber, weil er ist ja unangenehm. Aber was ist, wenn die Zeit kommt? Stand ich dann im Regen oder stand ich in der Arche? Versteht ihr, was ich meine? Ist mir mein Glaube wie eine Arche? Oder realisiere ich, dass ich es versäumt habe, Gottes Wort in mir aufzuleben lassen, mit Gottes Hilfe natürlich, und jetzt der Flut ergeben bin? Ich glaube, wir müssen wachsam bleiben. Wir dürfen Gottes Geschenk annehmen und in seine Weisungen laufen. Denn was für einen Halt haben wir sonst in dieser Welt? Falls es auf irgendeine Art und Weise, vielleicht finanziell oder freiheitstechnisch, es gibt noch andere Beispiele, oder als Christ, wenn Hochwasser entsteht, was für einen Halt haben wir denn? Und das ist doch auch unser Geschenk. Wir können den Halt haben, weil wir Jesus dürfen kennen. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit unsere Verantwortung gegenüber dem Geschenk, dass wir es auch wirklich annehmen. Wirklich damit umgehen, gut. Vielleicht hat es sogar mit dem Auftrag, den wir gekriegt haben, zu tun. Und die Frage, die ich dir und mir heute stellen will, ist, wie steht es um dein und mein Glaubensschiff, wenn die Flut kommt? Wir alle haben genug persönliche Herausforderungen und unser Glaube wird immer wieder getestet. Und das will ich ja gar nicht kleinreden. Gewisse haben schon die Flut erlebt. Und das ist der Grund, warum sie jetzt da sind. Aber was ist, wenn es wirklich ans Eingemachte geht? Nicht nur für dich allein oder für mich allein, sondern für uns alle. Was ist, wenn es existenziell wird? Hat mein Glaube die Kraft, mir Halt zu geben? Weil Leute, das ist der Zuspruch von Christus, das ist der Zuspruch von Gott. Mit ihm können wir Mauern überspringen. Oder da? Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder ein wunderbarer Zuspruch. Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt, das Weltende. Und wir haben noch das Versprechen, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der uns geschenkt wurde. Und für mich ist dann die Frage noch ein bisschen weitergegangen. Welchen Platz hat Jesus in meinem Leben wirklich? Hat er den ersten Platz? Das ist so die Frage in der Jugendarbeit, oder, wo man immer wieder stellt. Und auch in meiner Zeit in der Jugend ist die immer wieder gestellt worden. Und ganz ehrlich, ich habe sie nicht wirklich verstanden. Aber vielleicht kennt ihr den Begriff aus dem Pokerspielen, All In. Schon mal von dem gehört? Das heisst, ich setze meine ganzen Chips, ich setze mein ganzes Geld in dem Spiel darauf, dass meine Karten, die ich jetzt habe, mich zum Sieg führen. So sicher bin ich in diesem Sieg. Im Spiel mag es jetzt durch einen Bluff sein oder durch wirklich gute Karten. Aber ich bin so sicher, dass ich all in gehen kann. Ja, ist mein Glaube so stark wie ein all in? Vielleicht hat das auch mit der Frage zu tun, was für ein Christ will ich sein? Will ich überhaupt können aushalten? Oder ist es einfach jetzt lässig? Und vor allem, will ich die Rettung denn erfahren? Und will ich ein sicherer Hafen sein für Menschen, die vielleicht die Sicherheit in Christus nicht haben? Und Leute, lasst uns immer wieder uns selber hinterfragen. Wir probieren doch immer wieder Sachen zu optimieren in unserem Leben. Ja, ich muss an der Kaffeemaschine noch ein bisschen etwas verändern, damit wirklich der Kaffee gut rauskommt. Jakob hat eine gute Kaffeemaschine. Oder, ja, in der Stube, es könnte noch ein bisschen gemütlicher sein. Man könnte noch ein bisschen etwas optimieren, dass es noch ein bisschen gemütlicher ist. Oder im Garten könnte ich noch dort und dort etwas machen und dann sieht es so aus, wie ich es mir wirklich vorstelle. Ich glaube, wir alle kämen dann auf irgendetwas, wo wir so ein bisschen damit spielen, ein bisschen optimieren könnten. Aber lasst uns auch unseren Glauben und unseren Willen so hinterfragen. Könnten wir da nicht eigentlich noch mehr? Geht es nicht eigentlich noch um mich? Der Noah war bereit, jahrelang für die versprochene Rettung zu schuften. Ohne Beweis, dass die Flut kommt. Das Einzige, was er hatte, ist, er hat gesehen, wie die Menschen rundherum gelebt haben. Habt mein Glaube, wenn es knallt? Ich bin nicht so angenehm heute, ich weiß es. Aber ganz ehrlich, ich will es auch nicht sein. Weil es ist so wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Und gleichzeitig, ich stand heute hier mit einer Verantwortung. Ich stand mit einer Verantwortung hier, als eben der, der hier vorne steht. Man könnte sagen, oder irgendwie, es kommt mir komisch vor, das zu sagen, aber als ein geistlicher Leiter. Und stellt euch vor, es knallt tatsächlich einmal und plötzlich merkt ihr, der Silas hat gar nie über die Ernsthaftigkeit von der Situation und der Möglichkeiten geredet. Wir haben das gar nie gehört. Klar, Eigenverantwortung. Aber ich trage heute hier eine Verantwortung von Gott und mir graut es davon, in eine Situation zu landen, wo ich realisiere, hey, warte mal, ich habe die Verantwortung gar nicht gut wahrgenommen. Und ich bin ja völlig abhängig von Gott und seiner Hilfe. Aber ich glaube, er ist der, der mein Herz gezogen hat. Und warum wir jetzt ein bisschen unangenehm sind. Und Leute, ich ermutige euch, all in zu gehen. Baut auf Gott und hebt den Kurs. Weil vielleicht steht uns Wasser eines Tages wirklich mal bis zum Hals. Und dann sind wir hoffentlich wieder Noah vorbereitet. Nicht, weil ich heute predigt habe. Aber vielleicht dient es euch ja als Anstoß, klare Sachen zu machen mit Themen in eurem Leben. Vielleicht ist es heute der Start in eine tiefere Ernsthaftigkeit. In deinem Glauben. Nicht halbe Sachen zu machen. Vielleicht ist es der Start in eine tiefere Suche nach dem Angesicht von Gott und seinem Willen. Der Noah war noch bei Gott und hat seinen Willen und die Anforderungen, die er an ihn gestellt hat, kennt. Und darum hat er auch den Kurs können heben. Und schauen wir doch, dass wir auch noch bei Gott sind und seinen Willen kennen. Weil dann mögen wir auch vorbereitet sein. Und auch, dass sich andere können an uns orientieren können. Ich möchte jetzt hier noch etwas ein bisschen Umsetzbares ansprechen oder noch reinbringen. Es ist jetzt sehr vage gesehen. Und ich glaube, einer der umsetzbarsten Punkte, er ist eigentlich logisch, das ist das, was ich immer sage, es ist die Bibel. Es ist das Wort zu kennen. Weil Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und die Bibel ist Gottes Wort. Das zweite Umsetzbare ist das Gebet. Ich weiss, viele hier im Raum sind richtige Gebetskrieger. Das ist super. Aber ich glaube, es zählt für uns alle. Betet. Betet füreinander, betet miteinander, betet allein für euch, betet mit und über dem Wort von Gott. Hey, wir dürfen in Kontakt mit Gott treten. Wir dürfen einen Dialog mit ihm führen. Und es öffnet unser Herz für ihn und stärkt uns das Vertrauen in ihn. Betet ohne Unterlass. Jesus hat dazu auch noch etwas gesagt, das möchte ich jetzt noch lesen, das passt irgendwie noch gut. Lukas 18, 1-8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf der Erde. Das Gebet hat Kraft. Wir sehen es immer wieder. So, das war die erste Perspektive. Machen wir noch die zweite. Mögen wir noch? Sehr gut. Die ist mir auch sehr wichtig, weil sie hat nicht nur einen Einfluss auf unser Leben hier auf dieser Welt, sondern auch auf das ewige Leben. Ich mache es aber ein bisschen kürzer. Ziehen wir noch durch. Also vielleicht knallt es in unserer Lebzeit. Vielleicht aber auch nicht. Für den Noah war seine Geschichte ein Knall. Für den Rest war es ein Gericht. Ja, und das Gericht, das kommt auch für uns eines Tages. Eines Tages. Es ist nicht mehr Spass. dann ist wirklich ernst. Stehen wir vor Gott. Und eines Tages ist die Welt vorbei und wir stehen vor Gott. Aber das heisst auch, eines Tages kommt Jesus zurück. Halleluja. Er kommt zurück. Er selber schwätzt über sein Kommen. Und es ist eine Geschichte, die man, glaube ich, nicht vergessen sollen. Es hat einiges mit dem Vorbereitet sein, hat sie zu tun. Wir lesen Matthäus 25, 1 bis 13. Die Bibel kommt nicht zu kurz, gell? Nicht zu viel versprochen, zu wenig versprochen. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, er kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Bräutigam steht für Jesus, aber wo wird eines Tages? Und wir dürfen uns an der Jungfrau orientieren. Wir wissen nicht, wann der Tag ist, wo Jesus wieder zurückkommt und die Welt vorbei ist. Ich möchte aber nicht nur meinen Glauben hinterfragen, wie jetzt die erste Perspektive gezeigt hat, um festzustellen, ob ich in einer Krise oder in der Flut bestehen kann, sondern schlussendlich will ich wachsam sein, um zu schauen, dass ich nicht auf den Holzweg gehe. Auch wenn die Flut tobt, dass meine Öllampe nicht ausgeht und ich bereit bin für sein Kommen. Ich will nicht töricht sein. Ich möchte klug sein, oder? Weil der Gedanke, nicht bereit zu sein, der gruselt mich irgendwie. Ich habe es vorher gesagt, wir haben Jesus mit uns. Wir haben den Heiligen Geist, den wir mit uns haben. Also wir haben Hilfe. Es ist nicht so, wisst ihr, wie ich meine? Es klingt jetzt so, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber die Hilfe ist da. Nichtsdestotrotz, wichtig, dass wir das uns vor Augen behalten. Und vielleicht, wahrscheinlich, spricht das ein bisschen unsere Lethargie an. Ja. Es ist nicht so angenehm, sich so Gedanken zu machen. Es ist einfacher, einfach weiterzumachen. Mit meinem Alltag, mit meinem Denken, in der Sicherheit, von meinem Wohlstand, von meinem Nestle, das ich mir gebaut habe, hier in der Schweiz. Nicht nur aufs Geld bezogen. Aber ehrlich sein mit sich selber und sein eigenes Herz prüfen, das macht eben oft ein bisschen weh. Und auch der Gedanke vom Gericht. Weil wir kommen doch immer zum gleichen Punkt schlussendlich, wenn wir uns wirklich mit dem auseinandersetzen. Und das ist nämlich der Punkt von: Oh, das reicht ja gar nicht. Aber das ist gut. Weil das führt uns nämlich immer wieder in eine Haltung von der Demut. Und in dieser Haltung lernen wir mehr und mehr über die Gnade von Gott. Und vielleicht fragt sich der eine, der das schon ein paar Mal gehört hat: Ja, aber dann drehe ich mich doch im Kreis. Immer wieder auf die Knie, damit ich die Realisation kriege, dass ich ein Sünder bin. Und ich wachse ja gar nicht aus dem raus. Spannend ist eben, dass wenn wir das immer wieder machen, wachsen wir in neue Tiefen. in ein tieferes Vertrauen, ein tieferer Glauben, eine tiefere Beziehung zu Gott und in auch die Erkenntnis von ihm. Sachen werden überwunden und Neues und Altes wird uns erst bewusst, weil wir immer wieder an diesen Punkt kommen. Ich glaube, wenn wir die Worte so komplett würden verstehen, wenn wir Gott so komplett würden erkennen, ich glaube, dann bräuchte man ja fast gar nicht. Aber auch das, so immer wieder auf die Knie zu gehen, immer wieder zu realisieren, immer wieder den Prozess durchzumachen und neue Sachen zu erkennen über mich und können wieder abzulecken und zu überwinden, das bildet Stärke, es bildet Resilienz und Furcht vor dem Herrn. Und die Rückkehr von Jesus, und ich jetzt ein bisschen über das Gericht geredet habe, oder dass es dann halt eben ernst gilt, das soll uns nicht Angst bereiten, nein, das soll unsere Freude sein. Das soll unsere Freude sein. Und vielleicht mag es bis zu diesem Tag schlimm sein. Es mag vielleicht noch schlimmer werden. Es kann aber auch eine Friedenszeit kommen. Gott ist alles möglich. Aber unsere Hoffnung in dieser Zeit, wo wir jetzt drinstehen, ist in der Güte vom Herrn, in den Taten und in den Worten von Jesus, wo Gültigkeit haben für heute, für diese Zeit. Und sie ist vor allem in der Rückkehr von Christus, in seinem Reich, wo er vollenden wird. Und das ist die Botschaft ja auch vom Jahresvers. Er wird alle Tränen abwischen. Alles Leid wird nicht mehr sein. Aber es ist mal gesehen. Denn siehe, ich mache alles neu. Und das ist unsere Hoffnung. Leute, das ist die Hoffnung der Jünger in der damaligen Zeit. Die haben auch Jubel und Trubel und alles Mögliche erlebt. Und es ist die Hoffnung von uns in dieser Zeit, dass Jesus kommen wird und sein Reich wird aufrichten. Vollkommen. Amen.